Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf, dass ich mal wieder hier sein kann und mit euch jetzt hier einen Text anschauen kann. Und wenn ich mir das so überlege, ihr habt ja so viele schöne Pakete hier. Ich nehme mal eins da weg hier. Mir kommt es manchmal so vor, dass wir Gott so in so ein Paket reinpacken. Ganz einfach, das ist praktisch gut, das ist schön, das kann man so schön ins Regal stellen, sieht schön aus und Gott passt dann in diese Vorstellung rein. Aber es ist doch so, dass Gott so viel größer ist. Gott ist so viel größer, nicht begrenzt durch diese Ecken von dem Paket, sondern Gott ist so viel größer. Und deshalb kommt es uns manchmal auch vor in der Beziehung mit Gott, dass Gott einfach so anders ist, dass er einfach unverständlich ist, dass wir es nicht ganz verstehen. Gott ist so unglaublich groß und ich habe das, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert hier. Geht? Genau. Ich habe das überschrieben heute, die Predigt, mit dem Text Glaube an einen großen Gott. Und wie oft passiert uns das doch so? Ich meine, in unserem Alltag. Da ist der Streit mit den Kollegen, da ist der Streit mit den Klassenkameraden, mit den Freunden oder auch Nichtfreunden in der Klasse. Oder vielleicht fühlst du dich einfach nicht angenommen. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass er einfach mal so sagt, ich bin so allein. Ich bin überhaupt, keiner mag mich, ich bin nicht wertgeschätzt. Ich habe auf Social Media zu wenig Likes oder meine Freunde antworten nicht, niemand ruft mich an. Wie auch immer, je nach Lebensalter sind da die Bedürfnisse auch ein bisschen verschieden. Und dann leben wir in einer Welt, die so instabil ist heute. Wir lesen überall in den Nachrichten, Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, irgendwelche Raketen, die neu sind, die durch die Gegend geschickt werden, um Menschen zu töten. Dann gibt es in den USA bald einen neuen Präsidenten, wo keiner richtig weiß, wie wird es jetzt. Unsicherheit in unserer Welt. Oder ganz persönlich, wir müssen miterleben, wie eine Ehe zerbricht. Wie es nicht mehr möglich ist, dass zwei zusammenhalten. Oder wie Eltern sich streiten. Oder aber das Geld reicht nicht aus, es gibt Angst um den Arbeitsplatz und so weiter. Es ist Krankheit da. Ich habe jetzt ganz viele verschiedene Dinge angesprochen und ich bin sicher, dass es einige von euch solche Dinge bewegen. Ich bin mir aber sicher, dass einige von euch vielleicht auch andere Dinge bewegen. Einfach Alltagssorgen, Dinge, die uns im Alltag schwerfallen. Und dann ist an der Stelle die Verheißung, die wir in der Bibel lesen, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr was in meinem Namen bitten werdet, dann wird es sein. Dann werde ich es euch geben. Und irgendwie stelle ich da fest, das passt manchmal nicht ganz zusammen, oder? Das passt manchmal nicht. Jetzt habe ich doch gebetet, jetzt habe ich doch gebetet und es ist nicht da. Was ist denn da los? Das stimmt doch einfach nicht. Hin und her gerissen hier. Und dann komme ich an den Punkt und sage, was mache ich jetzt? Dann habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten an der Stelle. Die eine Möglichkeit ist, dass ich in meiner Verzweiflung, in meiner Not in die Arme Gottes laufe. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich sage, Gott, gibt's nicht. Du hast mir versprochen, du hörst drauf, du machst es nicht. Schluss, Feierabend. Gibt es überhaupt einen allmächtigen, liebenden Gott? Und warum handelt Gott so? Ich möchte, dass wir uns heute mit dem Text ein bisschen dieser Frage nähern. Und der Text ist nicht ganz einfach, sondern er ist schon ein bisschen störrisch. Der ist nicht einfach zu verstehen. Und ich will euch jetzt einfach mal erstmal mit reinnehmen. Ihr dürft es gerne aufschlagen. In Matthäus 18. Ab Vers 18 bis 22. Da lesen wir: Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie wieder komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Starke Worte. Und ich habe an der Stelle eigentlich so ganz spontan zwei Fragen gleich an den Text. Ich weiß nicht, ob euch es genauso geht. Die eine Frage ist: Warum in aller Welt verflucht Jesus den Feigenbaum? Warum? Und das zweite ist: Berge versetzen durch Glauben. Habt ihr mal einen Berg versetzt durch Glauben? Also ich meine, das platscht vielleicht schön, wenn der dann ins Meer purzelt, aber genau, also das sind die zwei Fragen. Um die Fragen zu beantworten, müssen wir aber einfach mal den Text ein bisschen einordnen in seinen Zusammenhang. Und zwar, wenn man das Kapitel 21 anschaut, dann sieht man, dass der ganze Weg bis einschließlich da, wo wir jetzt sind, in Kapitel 21, alles, was dort erzählt wird, ist wie ein Ausweis von Jesus als der Messias, als der verheißene Retter. Das Erste ist, Jesus kommt als auf einem Eselsfohlen. Das ist vorhergesagt in Zacharia 9, Vers 9. Dann ruft das Volk: Das ist Davids Sohn. Davids Sohn ist der Begriff für den Messias, zum Beispiel in 2. Samuel. Dann ist die Rede vom Prophet Jesus aus Nazareth, ein Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ja gut, jetzt tue ich mich an der Stelle ein bisschen schwer, weil das kommt im Alten Testament nicht vor. Jesus aus Nazareth in Galiläa. Aber was spannend ist, der Matthäus beruft sich auch in Matthäus 2 auf genau das. Das heißt, es muss sich hier um etwas handeln, was den Lesern dieses Evangeliums sehr wohl bekannt war. Und was für sie auch wichtig war: Jesus ist derjenige, der kommt. Dann treibt Jesus die Händler aus dem Tempel raus. Und ich meine, ich kann jetzt nicht einfach auf den Marktplatz gehen und die Leute alle vertreiben. Da ist Autorität dahinter. Da ist mehr dahinter, als bloß, dass einer eine Peitsche schwingt. Sondern da ist Autorität dahinter. Und dann war da in dem Tempel, ihr müsst euch das vorstellen, da war ja die Tempelwache da. Da waren Soldaten da, die aufgepasst haben. Und trotzdem war es Jesus möglich, die Händler zu vertreiben. Da steckt eine Autorität dahinter. Und dann, ganz wichtig, Jesus vertreibt nicht nur, sondern er heilt Blinde und Lahme im Tempel. Was öfters im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja, vorhergesagt wird, dass eben der Messias derjenige ist, der die Blinden sehend und die Lahmen gehen machen wird. Und dann, ganz spannend, dann sind da die Kinder und die loben ihn als den Sohn Davids, ganz eindeutig als den Messias. Und die Pharisäer sagen: Hey, du musst was tun, die nennen dich jetzt den Messias. Und er sagt: Nö, wenn die nicht das rufen, dann rufen es die Steine. Es ist offensichtlich, er ist der Messias. Und nicht zuletzt, er hat die Macht, diesen Feigenbaum von einem Tag auf den anderen verdorren zu lassen. Ist es nicht üblich, dass ein Baum über Nacht verdorrt? Das dauert meistens länger. Und dann, wenn wir dann weiter schauen in Kapitel 21 danach, da kommt dann, Jesus geht dann als Richter auch aus. Es gibt Gericht, das ist zum Beispiel der Vertreiben im Tempel, ist Gericht, Handeln. Dann das Gericht an dem Feigenbaum, der verdorrt. Und danach, ganz spannend, gibt es ein Gericht an den hohen Priestern, an den Ältesten und Pharisäern. Und spannenderweise richten sie sich nämlich selber. Sie sagen, sie fragen Jesus nach der Vollmacht. In welcher Vollmacht tust du das eigentlich alles? Und dann stellt Jesus ihnen eine Gegenfrage und dann stellt sich raus, hey, die haben nur Angst vor dem Volk und können die Frage deshalb nicht beantworten, weil eigentlich ist es so offensichtlich, aber wenn Jesus tatsächlich der Messias ist, dann haben sie ihre Macht verloren. Das Menschliche. Und Jesus macht es dann deutlich, er macht es dann in zwei Gleichnissen deutlich, dem Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Der eine sagt, erst nö, mache ich nicht, was der Papa sagt, und geht dann doch hin und macht's. Und der andere sagt, ja, mache ich, aber macht's dann doch nicht. Und derjenige, der den Willen Gottes tut, das sind die, die erst sagen, nö, will ich nicht, die Sünder, die Zöllner, aber diejenigen dann durch Gnade Gottes dann eben doch das tun, was Gott will, weil sie sich Gott zuwenden. Und vom bösen Weingärtner, die dann ganz klar der Vergleich sind zu den Oberen des Volkes, die die Propheten umgebracht haben und so weiter und am Ende auch Jesus umbringen werden. Also, wir sehen auch hier in diesem Text diese Zweiseitigkeit. Wir sehen, der Gott, Messias, der trifft auf der einen Seite auf Blinde und Lahme und auf der anderen Seite auf eine selbstsüchtige Elite. Es zeigt sich hier die ganze Breite Gottes. Es zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Gericht. Und in diesem großen Spannungsfeld, da redet jetzt Jesus von Glaube. Das war ihm gar nicht anders damals als heute. Der Glaube steht genau in diesem Spannungsfeld. Er steht zwischen der Gnade Gottes und er steht zwischen dem Gnade Gottes und dem Gericht. Also, so viel zum ganzen Zusammenhang. Und jetzt schauen wir uns das ein bisschen genauer nochmal an. Dieses Spannungsfeld zwischen Frucht auf der einen Seite an dem Baum und dem verdorrt sein. Da geht es jetzt um den Feigenbaum. Und das ist jetzt der erste Teil des Textes. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er den Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter und sprach zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Wie bitte? So kenne ich Jesus gar nicht. Irgendwie geht mir das schwer runter. Jetzt kommt Jesus daher, hat Hunger und anstatt, dass er sagt, hey, Feigenbaum, jetzt sollen an dir Früchte wachsen und zwar bitte schöne, fette und süße Früchte, wäre so mein Wunsch gewesen und dann kann ich davon essen. Stattdessen sagt er, du sollst verflucht sein, du sollst verdorren. Ist übrigens das einzige Wunder, das wir in der Bibel sehen, wo Jesus verflucht. Jesus heilt hier nicht, sondern er verflucht. Alles andere geht es immer um Heilung. Und das zu verstehen, da geht es wirklich um muss man den Zusammenhang verstehen. Es geht nämlich hier um ein Ereignis, wo Jesus den Jüngern versucht zu helfen, die ganze Situation zu verstehen, was hier eigentlich passiert in Jerusalem. Wir sind ja in den wenigen Tagen, wo Jesus in Jerusalem ist, bevor er gekreuzigt wird. Und der Feigenbaum steht an der Stelle durchaus für Israel, und zwar repräsentiert für seine Führungsschicht. Und Israel hatte eigentlich die Aufgabe gehabt, in der Welt Gott bekannt zu machen. Das ist Gottes Volk, damit die Welt an Israel sehen kann, Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe. Und jetzt gibt es aber keine Frucht. Die Welt sieht an Israel nicht groß Gottes Größe. Es ist keine Frucht da. Und tatsächlich, Israel verliert die Bedeutung dann für eine gewisse Zeit und die Bedeutung, das Zeugnis für Gott in der Welt zu sein. Heute ist die Gemeinde. Ihr als Gemeinde habt die Aufgabe, dass Gottes Größe und Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar wird. Israel ist 70 nach Christus als Nation komplett von der Landkarte verschwunden. Die Römer haben alles platt gemacht und fast 2000 Jahre lang gab es Israel. Es gab Juden an verschiedenen Orten, aber es gab Israel als Nation nicht mehr. Und der Hunger, den Jesus hat, das ist der geistliche Hunger. Wir lesen, dass Jesus sich Jerusalem anschaut und weint. Er weint drüber, weil er diese Stadt so liebt, weil er sein Volk so liebt und weil er sagt, hey, ich wollte euch doch zu mir sammeln, aber ihr wolltet nicht. Das ist der geistliche Hunger, den Jesus hat an der Stelle. Jetzt gibt es hier noch zwei Sachen. Das eine ist, du sollst keine Frucht mehr bringen in Ewigkeit, steht da. Das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Leute, die haben das dann so interpretiert, das waren vor allem die Nazis, allen voran, die haben gesagt, aber es gab auch vor den Nazis schon Leute, die so interpretiert haben, dass Israel also komplett seine Bedeutung verloren hat, dass Israel nicht mehr Gottes Volk ist, dass Israel bedeutungslos geworden ist, generell. Aber was da steht im Griechischen, ist Äon. Und Äon steht für ein Zeitalter. Und ich interpretiere das als das Zeitalter der Gemeinde. Für das Zeitalter der Gemeinde ist Israel zur Seite gesetzt. Aber wir sehen so viele Vorhersagen im Alten Testament und auch im Neuen Testament, so viele Erwähnungen von Israel, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass Israel gar nicht mehr relevant ist für Gott, sondern Israel hat doch noch seine Relevanz. Israel wird seine Rolle wieder spielen, wenn das Zeitalter der Gemeinde vorbei ist. So viel zu dem. Und zum anderen, ein zweites Problem, das man in dem Text steht, das ist eher ein Paralleltext, da steht nämlich ganz klar drin, der Markus schreibt, es war nicht die Zeit für Frucht. Okay. Es war nicht die Zeit für Frucht. Was will der Jesus da eigentlich, wenn gar nicht die Zeit für Frucht ist? Also jetzt wird es echt komplett verrückt. Aber ich sehe, wenn man das geistlich deutet, kommt man auch da an den Punkt, es geht hier um die Heilsgeschichte. Es war eben nicht an der Zeit, dass Israel zu diesem Zeitpunkt diese Frucht bringt, weil eben die Heiden erreicht werden sollten. Es soll die ganze Welt erreicht werden mit der guten Botschaft. Und die Jünger verstehen das ja erst, als der Petrus dann bei Cornelius ist, später, und der Heilige Geist auch auf die Heiden kommt, dass Gott tatsächlich alle meint. Trotzdem wäre es natürlich die Verantwortung gewesen von Israel, diese Frucht zu bringen. Aber in Gottes großen Plan musste ja Jesus auch sterben für die Sünde der Welt, für die Schuld der Welt, damit wir errettet werden können. Und so legen sich da zwei Dinge zusammen, wo wir uns manchmal echt schwer tun. Nämlich das eine, die Verantwortung des Einzelnen, auch der Einzelne des Volkes Israels, auch der Führer von Israel. Und auf der anderen Seite Gottes Plan, Heilsplan. Es war auf Gottes Plan nicht die Zeit, dass da Frucht ist, sondern es war die Zeit, dass Jesus Christus für uns Gesunden stirbt. Und alles das vereinigt sich in diesem Bild von diesem verdorrten Feigenbaum. Israel lehnt den Messias ab, weil Gott alle Völker erreichen möchte. Es ist keine Frucht auf dem Feigenbaum, damit noch viel mehr Frucht für Gott entsteht. Und was hat das Ganze jetzt für uns heute zu sagen? Das war jetzt so ein theologischer Ausflug mal. Aber was hat uns das jetzt zu sagen? Es zeigt uns doch, wie viel höher und wie viel größer Gottes Gedanken sind als unsere Gedanken. Gott passt nicht in das kleine Paket da rein. Gott ist viel, viel größer. Viel, viel größer, als wir überhaupt denken können. Das heißt nicht, dass ich nicht die eigene Verantwortung habe. Die Jünger und die Juden, die haben erwartet, es kommt der Messias und der vertreibt die Römer und wird König. Aber es war keine geistliche Frucht da. Das ist die Eigenverantwortung. Und dann kommt Gottes souveräne Wille. Es hilft uns zu verstehen, dass Gottes Plan anders ist als unserer. Es hilft uns zu verstehen, dass Gottes Plan besser ist als unser Plan. Und auch, weil du ihm wichtig bist. Und was ich total schön finde, das ist, dass wir an Gottes Plan mitarbeiten dürfen. Ist das nicht cool? Er macht es nicht einfach so, sondern wir dürfen da dabei sein. Wir dürfen mit Kifo die Aufführungen machen. Wir dürfen an der Schule mithelfen. Alles Dinge, wo wir wirklich aktiv dabei sein dürfen. Adventsfeiern machen. Gut, jetzt habe ich mich da, glaube ich, ein bisschen länger aufgehalten, als ich eigentlich wollte. Es gibt noch ein anderes Thema, genau. Und zwar wieder dieses Spannungsfeld. Und das eine sind die versetzten Berge, die dann ins Meer stürzen, und die Alltagsprobleme. Nicht nur wir verstehen das nicht so wirklich, sondern auch die Jünger verstehen nicht wirklich, warum Jesus jetzt das verflucht an der Stelle. Warum? Sie staunen, boah, der Baum ist in einem Tag verdorrt, boah. Obwohl sie so viele Wunder von Jesus erlebt haben. Und Jesus, seine Erklärung, die setzt jetzt noch viel tiefer an, als das, was ich jetzt euch theologisch gebracht habe, in die Heilsgeschichte das Ganze eingeordnet. Sie setzt nämlich an am Glauben. In Vers 20 steht, und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Glauben, nicht zweifeln. Ihr werdet alles bekommen, was ihr im Glauben begehrt. Und ich habe es am Anfang schon angedeutet, das widerspricht so ein bisschen unserer Erfahrung. Vorhin haben wir ein paar Berichte gehört, wo Gott wirklich gnädig gehandelt hat und wo er tatsächlich Dinge bewegt hat zum Vorteil. Aber ganz oft sieht es doch auch anders aus. Liegt es vielleicht daran, dass ich nicht genug glaube? Liegt es daran, dass ich falsch bete? Liebt Gott mich überhaupt? Ich glaube, wir dürfen da nicht stehen bleiben. Aber wir dürfen auch nicht da stehen bleiben, zu sagen, ich darf nicht so denken, weil es ist eine Realität. Und es ist eine Realität, die wir jeden Tag erleben. Und Glaube bedeutet nicht, dass man die Augen vor Realität verschließt. Wir müssen den Widerspruch ein bisschen auflösen, indem wir verstehen, was heißt eigentlich Glauben. Und wenn wir schauen, von der Bedeutung her, heißt Glauben eigentlich Vertrauen. Glauben ist das Gleiche wie Vertrauen. Wenn ich immer den Stuhl nehme, was meint ihr, der Stuhl? Kann ich mich da draufsetzen? So nicht. Nee, aber generell. Hält er mich aus? Meint ihr, der hält mich aus? Ich weiß nicht so richtig. Meint ihr wirklich? Soll ich? Wirklich? Ganz vorsichtig. Ah, ja, tatsächlich, ja, hält. Er hält tatsächlich, ja. Ein bisschen gautschen kann man auch, ja. Ja, ja, gut. Was ich deutlich machen wollte damit. Vertrauen heißt, dass ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, bevor ich mich auf den Stuhl setze, weiß ich nicht, ob er hält. Woher habe ich jetzt das Vertrauen, dass der Stuhl hält? Okay, ich habe mich natürlich in meinem Leben schon auf viele Stühle gesetzt und die Stühle sehen ziemlich robust aus, ja. Dann glaube ich auch nicht, dass ihr hier Stühle hinstellt, die defekt sind. Aber Moment, jetzt kommen wir bei dem Vertrauen schon weiter. Ich vertraue auf euch. Warum? Jetzt wird es schon langsam eine Beziehungssache draus. Und darum geht es nämlich eigentlich. Dieses Glauben hat bei uns verschiedene Bedeutungen. Das eine ist, man sagt, der Glauben ist ungleich Wissen. Genau. Und das ist tatsächlich so. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieses Exemplar Stuhl mich hält. Ich habe es auch vorher nicht ausprobiert. Ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht. Aber ich habe so einen gewissen Erfahrungsschatz jetzt gehabt. Aber Glaube heißt, ich weiß es nicht. Und das bedeutet aber, dass ich die Kontrolle abgebe. Wenn ich etwas nicht weiß, dann gebe ich die Kontrolle ab. An denjenigen, der den Stuhl hergestellt hat, an denjenigen, der ihn gefertigt hat, an euch, die ihn hinstellt. Und das ist genau das, wo, wenn wir von Glauben reden, dieses Vertrauen, das ist ja auch was mit zwischenmenschlich geschieht. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann, und wir verstehen uns, dann wächst langsam Vertrauen. Dann gibt man vielleicht ein bisschen Vertrauensvorschuss, aber es wächst, weil man merkt, okay, der andere ist so und er meint es gut mit mir. Und so wächst es mit der Zeit. Und je mehr das wächst, desto mehr bin ich auch bereit, einfach die Kontrolle abzugeben an den anderen für bestimmte Sachen. Natürlich, wenn ich die Kontrolle abgebe, dann ist es ein Risiko. Es ist ein Risiko, dass ich enttäuscht werde. Es ist ein Risiko, dass es am Ende doch nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und das weiß jeder, der mal eine zerbrochene Beziehung erlebt hat, wie groß die Enttäuschung dann auch sein kann, wenn Vertrauen gebrochen wird. Der Glaube an Gott ist eigentlich ähnlich. Ich schenke Gott mein Vertrauen. Und da ist ein Risiko dabei. Ja, es ist ein Risiko dabei. Weil ich nicht weiß, sondern ich vertraue. Ich glaube. Und es handelt sich um eine Entscheidung. Es handelt sich um die Entscheidung, ja, ich will Gott vertrauen. Und dann entsteht mehr. Aber dass das Vertrauen wachsen kann, dieser Glaube wachsen kann, muss die Beziehung gepflegt werden, die Beziehung gelebt werden. Im Alltag, jeden Tag. Und dann lernt man sich besser kennen, dann studiert man in der Bibel, dann im Gespräch, im Gebet. Das Verständnis wächst und das Vertrauen wächst. Und eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Wir wissen so viel von Gott. Ja, Gott hat uns so viel Zeugnis gegeben. Er hat sogar sein Leben gegeben, damit wir mit ihm in Beziehung treten können. Das Risiko hält sich doch eigentlich in Grenzen, oder? Also wagen wir das, dieses Vertrauen in Gott. Und was das Wunderbare dann ist, wenn die Beziehung wächst, wenn das Vertrauen wächst, verstehen wir vielleicht immer noch nicht alles. Wie bei einem Partner. Ich verstehe vieles von meiner Frau nicht. Aber ich weiß, sie meint es gut mit mir. Und ich verstehe vieles von Gott nicht. Aber ich weiß, er meint es noch viel besser mit mir. Er erfüllt nicht alle Wünsche, die ich habe. Aber ich weiß, er meint es gut mit mir. Und was noch viel wichtiger ist, es geht am Ende immer um Gottes Herrlichkeit. Es geht um Gottes Ehre. Es geht nicht um meine Ehre. Es geht nicht darum, dass es mir besonders gut geht. Und es gibt so viele Gegebenheiten, wo ich schon erlebt habe, wo wirklich schlimme Dinge passiert sind. Aber die haben Segensauswirkungen gehabt für andere. Und ganz oft kriegt man das nicht mal mit selber, wie groß der Segen ist, wenn wir im Vertrauen auf Gott handeln. Egal, ob das dann in die Richtung geht, wie wir wünschen, oder in eine andere Richtung. Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Aber im Vertrauen auf Gott kann ich den Weg mit Gott gehen. Gott hält dir die Hand hin. Jeden Tag. Willst du mir vertrauen? Setz dein Vertrauen auf mich. Das Einzige, was wir tun müssen, ist die Hand ergreifen und unser Vertrauen auf Gott setzen, die Entscheidung zu treffen. Berge versetzen oder Alltagsprobleme. Es gibt eine Sache, wo wirklich mir fällt ein Fels vom Herzen, ein Stein vom Herzen. Da werden wirklich dann sinnbildlich auch Berge versetzt. Wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze, dann kann ich meine ganze Sorgen lassen. Alles, was mich beschäftigt, bei ihm abladen. Weil er kümmert sich drum. Und wenn ich wirklich das Vertrauen habe, er wird sich drum kümmern, dann kann ich eine ganze Last loswerden. Eine Riesenlast. Und das fühlt sich an, als ob ein Berg versetzt ist auch. Und jetzt dieses Berge versetzen ist natürlich auch sinnbildlich gemeint. Gott kümmert sich drum. Und manchmal versetzt er wirklich Berge. Manchmal wird Unmögliches möglich. Und manchmal gibt es andere Wege. Oft sind aber die Wege von Gott anders, als ich mir es vorgestellt habe. Kennt ihr dieses Lied? Genau, zwischen eigenem Willen und Gottes Willen. Kennt ihr dieses Lied? Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt, dann fühle ich trotz aller Schmerzen, wie deine Liebe mich umhegt. Du lässt mich in die Tiefe gehen, und dann geht das Lied weiter, aber du lässt mich nicht dort stehen. Du hilfst mir dann wieder raus. Und ich finde, dieses Lied, das drückt so gut aus, was eigentlich passiert. Weil wir haben dieses Spannungsfeld zwischen meinem eigenen Willen und Gottes Willen. Und ich verstehe oft nicht, was Gottes Wille ist. Aber je besser ich Gott kennenlerne und je besser die Beziehung wird, desto mehr verstehe ich, was er will. Und jetzt kommen wir zum Punkt, was heißt im Glauben beten? Im Glauben beten heißt im Willen Gottes beten. Das bedeutet, ich muss natürlich ihn kennenlernen, aus seinem Wort kennenlernen, im Gespräch, im Gebet ihn kennenlernen. Kennenlernen durch Vertrauen, dass das der Glaube wächst. Auch indem ich ihm Fragen stelle. Und auch, bitteschön, auch aus der Wut, die ich manchmal gegen Gott habe, weil Dinge anders laufen, als ich mir es vorstelle. Geh doch mit der Wut zu Gott. Jesus hält es aus. Aber geh zu Gott und frag ihn, was ist da los? Und dann geschieht genau nämlich das, was hier steht. Gott stürzt den Berg ins Meer. Gott räumt unfassbar große Hindernisse aus dem Weg. Und ich habe das schon so oft erlebt. Viele von euch wissen ja, dass ich regelmäßig Jungscharlager mache, hier einmal im Jahr. Und wir haben schon so viele Dinge gehabt. Ich habe im April noch keinen Lagerplatz gehabt. Gott hat einen Lagerplatz geschenkt. Wir haben unglaubliche Unwetter gehabt und Gott hat die Unwetter vom Lagerplatz abgehalten. Ich habe erlebt, wie verletzte Kinder geheilt worden sind, spontan. Und über all dem, was ich da erlebt habe, ist mein Glaube und mein Vertrauen in Gott gewachsen. Ich habe aber auch anderes erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott nicht eingegriffen hat. Ich habe erlebt, dass wir Gewitter und Platzregen bei einer Wanderung gehabt haben. Ich habe erlebt, dass wir ins Krankenhaus mussten. Aber am Ende des Tages ist alles zu Gottes Ehre ausgegangen. Und die Mitarbeiter und auch die Kinder haben so viel mitgenommen. Und auch ich selber aus dem Lager. Es war Gottes Wirken. Auch wenn vieles anders angegangen ist, als ich mir es vorgestellt habe. Und selbst Jesus, das möchte ich noch erwähnen, Jesus in Gethsemane sagt, ich will nicht an dieses Kreuz, ich will diesen Weg nicht gehen. Aber Vater, wenn du willst, dass ich den Weg gehe, dann gehe ich ihn. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihm einen Engel geschickt, der ihn stärkte. Da sieht man, wie in diesem Gebet von Jesus sein Willen sich in Gottes, in den Willen seines Vaters, in den Gottes Willen legt. Und das ist dann dieses Gebet, das unbedingt erhört wird. Anders. Jesus ist ans Kreuz gegangen, aber ist gestärkt worden. Und wenn du jetzt Dinge hast, die nicht so laufen, wie du willst, darfst du trotzdem wissen, es ist in Gottes Hand. Gott trägt dich. Und das ist dann der Glaube. Gut. Zusammenfassend nochmal, wir haben uns angeschaut, den Text erstmal in Zusammenhang gesetzt und dann haben uns angeschaut, diese Spannung zwischen dem, was da verheißen ist, was Jesus da sagt und was wir erleben. Wir haben uns angeschaut, wie ist das eigentlich mit der Frucht, die erwartet ist und dem Verdorren, dass Gottes Plan anders ist als unser, dass Gottes Wege höher sind als unsere. Diese Spannung zwischen den versetzten Bergen und den oft ungelösten Alltagsproblemen, die wir haben. Wie wichtig es ist, unser Vertrauen in Gott zu setzen. Der Glaube ist eine Beziehungssache. Und dann der eigene und Gottes Wille. Je mehr sich unser Wille in den Willen Gottes reinlegt, desto mehr werden wir auch tatsächlich im Namen Gottes und im Namen Jesus beten. Und desto mehr werden auch die Gebete tatsächlich und 100% erhört. Jesus hat dir bewiesen am Kreuz, dass er das Vertrauen wert ist. Lasst uns genauso auf Gott vertrauen. Unser Vertrauen in ihn setzen und die Beziehung mit ihm leben. Dazu möchte ich dir Mut machen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, dass du zu uns gekommen bist, dass du die Beziehung mit uns möchtest, ja. Dass du uns auch dabei hilfst, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Herr Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns da mitnimmst, dass du uns da stärkst, dass du uns da Kraft gibst, dass du uns da Mut machst, wirklich unser Vertrauen voll in dich zu setzen. Dass du uns Weisheit gibst und auch durch unser Leben einfach immer wieder erleben lässt, wie gut du zu uns bist, dass du uns Kraft gibst in den Situationen, wo wir nicht mehr raus, aus und ein müssen, dass wir unsere Sorgen bei dir ablegen dürfen. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du das Vertrauen und den Glauben in dich, dass du ihn stärkst. Jeden Tag noch mehr. Amen.